Trockenheit im Sommer führt immer häufiger zu Ernteausfällen im Grünland. Solche Mindererträge können eventuell durch Silomais ausgeglichen werden, da dieser weniger wasserbedürftig ist. Worauf man in der Fütterung von maissilagereichen Rationen achten soll, darüber sprechen wir heute im Podcast mit Dr. Georg Derler. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie zu unserer Podcast-Serie Agrarscience Wissen kompakt zum Thema Klimaanpassung sehr herzlich willkommen. Dr. Georg Derler leitet an der Habeleferraum bei Gumpenstein die Abteilung Milchproduktion und Tierernährung. Er führt Fütterungsversuche mit Rindern durch und kann uns heute wertvolle Tipps zum Einsatz von Maissilage in der Rinderfütterung geben. Georg, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Ich freue mich schon auf die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dir.
Ich freue mich auch, ja.
Georg, Silomais ist weniger wasserbedürftig als Grünland. Wie unterscheidet sich der Nährstoffgehalt, die Nährstoffzusammensetzung von Silomais im Vergleich zur Grassilage beispielsweise?
Ja, natürlich, die Nährstoffzusammensetzung ist, kann man sagen, komplett konträr zwischen Grassilage und Maissilage. Also Grassilage ist ein typisches eiweißreiches Grundfutter, Maissilage ist ein typisches energiereiches Grundfutter. Was heißt das? Die Grassilage ist reich an Protein, also bringt uns natürlich Eiweiß in die Ration. Silomais im Gegenteil ist reich an Stärke und an leicht verdaulichen Kohlenhydraten und bringt viel Energie. Dafür hat der Silomais relativ wenig Protein. Deswegen gilt es, eben Futtermittel gut miteinander zu kombinieren, um möglichst ausgeglichene Rationen zu erzielen. Zum Beispiel eine Kombination von Grassilage und Maissilage würde sich sehr gut eignen, weil sie da eben der hohe Eiweißgehalt der Grassilage mit dem hohen Energiegehalt der Maissilage.
Wie liegt man in der Praxis so mit dem Eiweißgehalt bei einer Maissilage und bei einer Grassilage?
Ja, Grassilagen können sehr variabel sein im Eiweißgehalt. Da liegen wir zwischen, sagen wir mal grob gesagt, zwischen 12% und 18%. Bei Maissilage sind wir deutlich niedriger, da würde ich sagen ungefähr so 7% bis 8%, was der Eiweißgehalt ist.
Gut, was bedeutet das jetzt in der Rationsgestaltung, wenn wir jetzt einmal beim Eiweiß bleiben? Wenn ich jetzt als Landwirtin, als Bäuerin und Bauer in Zukunft mehr Maissilage anbaue, weil ich eben trockenheitstoleranter werden will in meiner Fruchtfolge. Wenn ich das jetzt einbaue in die Ration und ich beginne mit Maissilage, was heißt das jetzt auf der Eiweißseite in der Fütterung? Und kann ich 100% Maissilage-Ration füttern?
Also 100% Maissilage-Ration wäre aus zwei Gesichtspunkten nicht gut. Erstens, weil es eben viel zu wenig Eiweiß hat. Und das zweite ist, Maissilage hat zu wenig Struktur. Also Maissilage ist ja recht fein gehäckselt. Man redet da von Häcksellängen zwischen 6 und 8 mm bei normaler Maissilage.
Warum häcksle ich so fein eigentlich?
Das feine Häckseln kommt daher, weil ich natürlich auch das Korn habe und das Korn muss unbedingt aufgebrochen werden. Wäre das Korn nicht aufgebrochen, könnten es die Kühe nicht verdauen.
Das heißt, wir hätten dann im Kot drinnen die ganzen
Körnel. Wir hätten im Kot die ganzen Körnel, genau. Und das wäre natürlich ganz schlecht. Und deswegen muss ich fein häckseln, damit ich auch das Korn dementsprechend bearbeiten kann.
Das heißt dann wieder für den Wiederkäuer, dass eben die Struktur durch das feine Häckseln geht da was verloren.
Genau.
Daher brauche ich andere Komponenten in der Ration, um die Struktur hineinzubringen.
Genau.
Aber jetzt bleiben wir ein bisschen beim Eiweiß.
Genau, ich möchte dort hinkommen. Also man braucht die Struktur. Jetzt kann man als Strukturergänzung einerseits Stroh verwenden. Stroh ist vom Nährstoffgehalt wenig relevant, weil es eben hauptsächlich Struktur ist. Ihr könnt aber auch eiweißreiche Grundfutter verwenden, wie zum Beispiel Rocklesilage oder Luzernesilage. Die bringen mir genauso Struktur rein und können schon einen Teil dieses Energieüberschusses ausgleichen.
Und natürlich auch Eiweiß in die Ration bringen.
Und Eiweiß in die Ration bringen, natürlich, weil Klee und Luzern ist ja eiweißreich und das gleicht mir schon einen Teil dieses Energieüberschusses aus. Das würde aber nicht reichen, außer man hat sehr geringe Maissilageanteile in der Ration, aber von dem reden wir heute ja weniger. Wir gehen ja von hohen Maissilageanteilen in der Ration aus. Dann brauche ich natürlich Eiweißkraftfuttermittel, die ich da ergänze. Und da gibt es große Bandbreite. Man könnte Soja-Extraktionsschrott einsetzen, Raps-Extraktionsschrott. Es gibt weitere Extraktionsschrotte.
Es gibt auch Schlempen. Was ist mit den Kuchen?
Kuchen, ja.
Biobetriebe dürfen ja keine Extraktionsschrotte einsetzen.
Kuchen wären genauso Optionen, kann man auch verwenden. Was man ein bisschen aufpassen muss bei diesen Nebenprodukten aus der Ölgewinnung, ist der Fettgehalt. Okay. Also Kuchen zum Beispiel haben einen etwas höheren Fettgehalt.
10% teilweise?
Ja, genau, 10%. Man könnte auch unbehandelte Sojabohnen einsetzen oder unbehandelte Ackerbohnen.
Vollfette Sojabohnen.
Okay. Aber da ist genauso, die haben einen relativ hohen Fettgehalt Und Fett ist für Wiederkäuer nicht gut. Man soll in der Gesamtration nicht über 5% kommen. Das heißt, man kann da nur begrenzte Mengen einsetzen.
Weil also das Fett sozusagen die Verdaulichkeit sozusagen des Futters im Banzen dann ein bisschen behindert, oder?
Genau, es behindert die Verdauung des Futters im Banzen. Und deswegen sagt man zum Beispiel bei der Sojabohne, soll man bei einer Milchkuh nicht mehr als 1 Kilogramm pro Tag
füttern. Da reden wir jetzt von der Vollfetten-Sojabohne.
Von der Vollfetten-Sojabohne. Okay. Beim Sojaextraktionsschrott wäre es nicht so das Problem. Oder auch beim Kuchen kann man ein bisschen höher gehen, weil der Fettgehalt dann niedriger ist. Aber man soll sich da mit dem Fettgehalt ein bisschen beschäftigen. Ja, ansonsten, eben auch kurz angesprochen, Ackerbohne, Futtererbse wären ebenfalls Optionen.
Und du hast auch die Schlempe-Produkte angesprochen.
Genau, Schlempe-Produkte sind auch relativ eiweißreich und fallen vor allem im Zusammenhang mit der Bioethanolproduktion als Treibstoff in großer Menge an und sind vor allem für die Wiederkäuerernährung sehr gut geeignet, stellen eine wertvolle Eiweißquelle dar. Und bei den Schlempen ist vor allem der Vorteil, dass die für Schweine- oder Geflügelfütterung nicht gut geeignet sind. Also das wäre auch ein sehr gutes Futter für Wiederkäuer. Eins vielleicht nur dazu gesagt, natürlich ist der Eiweißgehalt nicht so gut wie beim Sojaextraktionsschrott, aber man kann es in etwa mit Rapsextraktionsschrott vergleichen vom Eiweißgehalt
her. Okay. Jetzt ist natürlich so, gerade diese eiweißreichen Futtermittel, die du jetzt gesagt hast, sind ja nicht die billigsten. Das heißt, das muss man vielleicht schon auch beachten, je mehr Maissilage ich in die Ration einbaue, umso mehr brauche ich zusätzlich eiweißreiche Komponenten, um das ein bisschen abzufangen, den niedrigen Eiweißgehalt. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich baue mehr Kleegras an oder Luzernegras, da bringe ich mir Eiweiß, also als ein Grundfutter. Mhm. Aber darüber hinaus braucht es dann eher die eiweißreicheren Komponenten und das verteuert dann möglicherweise die Ration halt dann auch wieder ein bisschen, oder?
Ja, genau. Also es verteuert natürlich die Ration, das ist klar. Eiweißkraftfutter ist das teuerste Futter, was man hat. Nur eben, wenn man so Probleme mit Trockenheit hat, ist die Frage, was ist die günstigere Variante? Mhm. Ist die günstigere Variante, jetzt mehr Silomais anzubauen? Oder wir kommen dann später vielleicht auch noch auf andere Früchte, die man anbauen könnte. Und dafür Eiweißkraftfutter zuzufüttern oder die Eiweißkraftfuttermenge zu erhöhen? Oder muss sie irgendwo teuer andere Grundfuttermittel, Grassilagen, Heu, Luzerneheu etc. zukaufen? Also das ist natürlich dann ein wirtschaftlicher Aspekt, den man abwägen muss. Ist es billiger, mehr Maissilage selber zu produzieren und Eiweißkraftfutter zuzukaufen? Oder ist es billiger, das Grundfutter zuzukaufen?
Jetzt komme ich zur nächsten Frage. Wir wissen ja auch, dass das Eiweiß, das im Futter drinnen ist, nur bedingt dann auch im Produkt wieder erscheint. Man sagt so bei Milchkühen, ungefähr 30% des Proteins im Futter ist dann auch in der Milch wieder zu finden. Und es ist also wichtig, das Eiweiß effizient einzusetzen. Und da gibt es ja Hilfsmittel in Milchinhaltsstoffe zum Beispiel, dass ich draufschaue, liege ich bei der Stickstoffversorgung. Eigentlich redet man ja von der Stickstoffversorgung der Banzenmikroben. Mhm. Liege ich da richtig oder liege ich da nicht richtig? Was kannst du da uns als Tipp so mitgeben?
Ja, also es gibt im Prinzip zwei wesentliche Hilfsmittel, was man sich da anschauen kann. Das eine ist schon, eine Rationsberechnung zu machen. Und das empfehle ich jedem, bevor er irgendwie groß an der Ration irgendwas umstellt, einmal mit einem Berater eine Rationsberechnung zu machen. Weil da gibt es dann die sogenannte ruminale Stickstoffbilanz. Da kann man sich einmal schon anschauen, wie gut passt die Ration jetzt zusammen. Also wie schon gesagt, wenn man Maissilage hat, braucht man dementsprechend auch die Eiweißergänzung. Und da kann man sich vorher rechnerisch schon einmal anschauen, wie gut dass das passt. Mhm. Wenn ich dann die Ration füttere, kann ich dann gerade bei den Milchkühen anhand des LKV-Tagesberichts gut kontrollieren, wie die Fütterung läuft. Da hat man dann eben verschiedene Inhaltsstoffe der Milch und gerade der Harnstoffgehalt eignet sich sehr gut, um die Eiweißversorgung der Kühe zu kontrollieren. Der Harnstoffgehalt sollte optimalerweise zwischen 15 und 25 Milligramm liegen. Früher ist man bis 30 Milligramm gegangen, jetzt weiß man mittlerweile 25 sind genug. Und wenn der in diesem Bereich liegt, passt es gut. Ist der unter 15, muss man vielleicht mehr Eiweiß ergänzen. Liegt der über 25, kann man beim Eiweißkraftfutter sparen.
Okay, das heißt, das ist auch ein Tipp, dass man regelmäßig dann praktisch den Milchharnstoffgehalt sich ein bisschen anschaut. Vielleicht nicht so sehr von der Einzelkuh, weil ja die Analytik beim Harnstoffgehalt mit gewissen Unsicherheiten sondern eher die Leistungsgruppen ein bisschen, oder?
Genau, Leistungsgruppen bzw. Gesamtherde. Also ich sage einmal, das Wichtigste ist einmal zuerst auf den Mittelwert der Herde zu schauen, über alle Kühe drüber. Mhm. Wenn man da schon sieht, dann man ist deutlich unter 15 oder deutlich über 25, dann hat man insgesamt in der Rationsgestaltung ein Problem. Einzelkühe kann man sich natürlich auch anschauen. ist vielleicht gerade bei den hochleistenden Kühen auch gar nicht so schlecht, aber man muss die Werte ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also da würde ich dann sagen, wenn eine Kuh wirklich weit weg ist vom Optimalbereich, wird sicher in der Fütterung was nicht passen. Also eine Kuh mit 5 Milligramm Harnstoff oder 35 Milligramm Harnstoff, da muss sie sicher reagieren. Liegen die an den Grenzen, also im Bereich 15, 25 oder da, da habe ich mir jetzt noch keine großen Sorgen machen, gerade bei den Einzelnen.
Es gibt ja auch die Leistungsgruppen sozusagen beim Kontrollbericht, dass man die oberste sich anschaut, das ist sicherlich ein sehr wertvoller Mittelwert, wenn ich mehrere Kühe in der Gruppe dann habe.
Genau, das ist natürlich auch die Leistungsgruppen eignen sich sehr gut, dass man sich die anschaut. Vor allem sieht man da dann ab und zu vielleicht, dass okay, bei den Spätlaktierenden eh gut passt, aber bei den Frühlaktierenden habe ich ein Problem. Da wäre es halt dann natürlich auch wichtig, die Kühe in Leistungsgruppen zu füttern, wenn es irgendwie geht. Also gerade wenn man dann natürlich nur eine Mischration hat, ist das relativ schwierig. Also wenn man mit Totalmischration arbeitet, aber trotzdem wäre es sinnvoll, wenn es da deutliche Abweichungen gibt vom Optimalbereich, da irgendwie zum Reagieren, wenn es möglich ist, technisch.
Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen vom Eiweiß weg. Also Eiweiß ist einmal ein wichtiger Punkt, den man beachten muss, wenn man mit der Maissilage mehr hineingeht in die Rationsgestaltung. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das haben wir auch schon kurz angeredet, das ist die Struktur. Maissilage wird also relativ fein gehäckselt, muss sie auch werden, und wird dann eingemischt. Jetzt waren wir bei den Milchinhaltsstoffen, kenne ich da auch was, wenn es strukturmäßig ein bisschen knapp wird?
Ja, man kann auch Strukturmangel an den Milchinhaltsstoffen erkennen. Das ist, wenn die Struktur oder wenn zu wenig Struktur in der Ration ist, dann sinkt der Fettgehalt. Es kommt daher, dass diese Struktur oder diese faserreichen Bestandteile des Futters im Pansen zu Essigsäure abgebaut werden und aus Essigsäure entsteht wieder Fett in der Milch. Mhm. Und wenn da zu wenig Struktur da ist, wird zu wenig Essigsäure gebildet und dann sinkt der Fettgehalt. Also der Fettgehalt einerseits ist einmal ein recht guter Indikator für die Kontrolle der Strukturversorgung. Andererseits kann man auch noch den Fetteiweißquotienten verwenden. Wenn der unter 1 sinkt, dann muss man sich auch Gedanken machen, ob man genug Struktur in der Ration hat.
Jetzt, Georg, jetzt frage ich dich, wenn man, immer mehr Betriebe fangen mit Mischrationen an, also da kann ich die Maissilage sehr gut einmischen. Wenn ich jetzt nicht mit Mischrationen arbeite, was ist da dein Tipp, wie ich eine Maissilage vorlege? Stelle ich einfach den Block hin auf den Futtertisch und die Kühe gehen dorthin und sollen fressen, wie sie wollen? Oder was ist denn da so die Empfehlung? Jetzt nicht für einen Mischrationsbetrieb.
Also ich sage mal so, einfach einen Block hinzustellen ist insofern schon mal nicht so gut, weil gerade wenn ich jetzt eine größere Herde habe, es sollen immer alle Kühe möglichst gleichzeitig fressen können. Das heißt, es ist schon besser, das ganze Futter über die ganze Länge des Futtertisches aufzuteilen. Mhm. Und am ganzen Futtertisch Blöcke hinzustellen, kann gerade im Sommer ein Problem werden mit Nacherwärmung. Also von dem würde ich eher mal abraten, nur einen Block hinzustellen. Und jetzt mit der getrennten Fütterung, Faser, Maissilage, da würde ich immer raten, am Beginn der Fütterung zuerst einmal das faserreiche Futtermittel zu füttern. Da würde ich dann aber auch eher abraten, wenn ich getrennte Fütterung mache, dass ich Stroh verwende, weil Stroh von der Akzeptanz her nicht allzu gut ist, sondern es wird schon eher ein schmackhaftes Heu sein oder eine Grassilage, die gern gefressen wird. Und dann gehe ich erst mit der Maissilage drauf. Okay. Weil einfach damit kann ich sicherstellen, dass die Kühe einmal das faserreiche Futter fressen. Weil wenn ich jetzt mit der Maissilage anfange und die Kühe fressen sie voll und haben dann keinen Appetit mehr auf Grassilage, dann füttert man die Faser. Okay. Also wenn ich getrennt füttere, immer zuerst eher das faserreiche Futtermittel und dann die Maissilage drauf. Oder es wäre vielleicht eine Option, dass man es auch trotzdem gemeinsam am Futtertisch vorlegt, also dass man zum Beispiel vielleicht unter auf eine Maissilage und dann drauf noch ein Heu oder eine Grassilage füttert.
Okay, wenn ich jetzt ein Mischbetrieb bin, kann ich die Strukturversorgung schütteln, ich könnte meine Ration schütteln.
Ja.
Was gibst du dem Betrieb mit, der mit Mischrationen arbeitet und Maissilage einbaut?
Ja, also beim Mischen grundsätzlich ist einmal wichtig, dass man, wenn man mischt, einmal schaut, dass man auch die strukturreiche Komponente im Mischer nicht zu fein häckselt. Das ist natürlich wichtig. Okay. Weil wenn ich jetzt eine Grassilage oder Stroh zugebe und ich häcksel das ganz fein, wir reden da von unter 2 cm Häcksellänge, dann habe ich die Struktur wieder verloren. Das heißt, ich muss da schon aufpassen, dass man beim Mischen das Futter nicht zu fein geschnitten wird.
Das heißt, ich fange nicht mit dem Heu an beim Befüllen des Mischers? Oder
wie? Ja, man man muss fast mit dem Heu beginnen, weil wenn man das Heu dann oben drauf haut, dann mischt das nicht
aber
ein.
Aber man muss die Dauer des Mischens
man muss beachten. Die Dauer des Mischens.
Es darf sich nicht vermusen.
Und genau, so, es soll sich nicht vermusen, wobei fürs Vermusen ist wichtig, dass man einfach eine gute Schneid hat bei den Mischer. Da ist jetzt gar nicht so ein Problem, wie lang dass man mischt, sondern es ist eher eine Frage der Qualität der Schneidwerkzeuge. Und dann die Dauer des Mischens entscheidet natürlich sehr stark über die Häcksellänge des Futters. Mhm. Und natürlich je länger ich häcksel, umso feiner wird das Futter. Und deswegen sind wir da vielleicht, also man sollte zumindest 2 cm Häcksellänge haben bei der Strukturkomponente. Ein bisschen wenig, ein bisschen mehr schadet auch nicht. Es ist halt dann immer die Frage, wenn man länger schneidet, leidet die Futteraufnahme ein bisschen drunter. Aber ich sage mal, so im Bereich 2 bis 5 cm ist sicher eine gute Häcksellänge.
Im Schnitt glaube ich, dass wir in Österreich da noch nicht im unteren Limit sind. Wenn man natürlich amerikanische Rationen, israelische Rationen sich anschaut, dann schaut das ein bisschen anders aus. Dort geht es wirklich um den letzten Zentimeter. Weil die sehr kurz unterwegs sind
teilweise. Ja, ich denke, im Hochleistungsbereich wird es auch in Österreich durchaus immer mehr ein Thema, dass man wirklich ziemlich fein häckselt. Man hat dann auch schon vermehrt diese Feldhäcksler-Silagen, die ohnehin schon recht kurz geschnitten sind.
Aus der Grassilage-Seite.
Genau, von der Grassilage-Seite zum Beispiel. Und wenn ich die dann noch in einen Mischer reinhaue, dann werden die möglicherweise noch ein bisschen feiner geschnitten. Dann in Kombination mit der ohnehin strukturarmen Mais-Silage muss ich da schon ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu fein wird. Und natürlich ist wichtig, dass homogen gemischt ist.
Georg, jetzt sind wir ein bisschen bei der Struktur angelangt. Jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, zur Energie. Oder
wie ist es zur Struktur? Vielleicht zur Struktur noch ein Punkt, weil wir bei der Mais-Silage sind. Möchte ich nur kurz ansprechen, es gibt ja diese neue Entwicklung der Schwedletsch-Silagen.
Ja.
Diese
das heißt auf Deutsch?
Schwedletsch heißt, dass bei der Ernte der Mais-Silage die Restpflanze bewusst weniger fein gehäckselt wird.
Das heißt, nur das Korn angeschlagen
wird. Genau, sozusagen. Wir haben dann bei der Schwedletsch Häcksellängen von 2 bis 3 cm, also das, was gerade noch okay ist für die Struktur, und nur das Korn wird fein gehäckselt oder fein zerschlagen. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, das kann hinsichtlich der Strukturwirksamkeit dann einen Vorteil bringen. Wir wissen aber, dass hinsichtlich Leistung und Verdaulichkeit der Ration insgesamt keine großen Vorteile bringt.
Okay.
Also, aber rein, wenn ein Betrieb strukturschwach ist in der Ration, kann die Schwedletsch da weiterhelfen. Das würde ich vielleicht noch dazu sagen.
Strukturschwach ist ja dann kann ja bis hin zur Labmangverlagerung dann führen, oder? Wenn sozusagen der Verdauungstrakt dann leidet, wenn das der Wiederkäuer nicht mehr in seiner Funktion
ist. Genau. Also Banzenazidose, Labmangverlagerung, das können dann natürlich ernste Komplikationen sein im Stoffwechsel der Kuh, was man natürlich vermeiden möchte.
Und jetzt kommen wir zum nächsten, und das ist jetzt die Energieseite. Du hast gesagt, Mais-Silagen sind sehr stärkereich. Wie ist denn die Stärke eigentlich, wenn ich über ein Maiskorn getrocknet rede, sagen wir ja immer, das hat eine eher banzenschonende Stärke, die langsam abgebaut wird. Was macht der Silierprozess mit dem Korn eigentlich?
Ja, also man muss sagen, im Prinzip, das frisch silierte Maiskorn unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich von einem getrockneten Maiskorn. Also man erntet natürlich ein bisschen früher als beim getrockneten Maiskorn, aber die Stärke ist relativ gut beständig. Durch Silieren,
durch den Gärprozess,
ja, finden ja ähnliche Prozesse im Silo statt, wie wir sie ja im Banzen haben. Okay. Das sind ja ganz ähnliche Prozesse, sind beides Gärungen, mhm, im Banzen und im Silo. Und dadurch wird die Stärke praktisch im Silo schon vorverdaut.
Aufgeschlossen.
Ja. Oder ich sage auch gern vorverdaut.
Okay.
Also es ist keine Verdauung, aber es ist ganz ähnlich.
Und was heißt das jetzt, wenn es vorverdaut ist? Könnt ihr jetzt sagen, das ist super, ist eh vielleicht. Aber wenn es große Mengen ist, was passiert dann?
Genau, dadurch, dass das schon aufgeschlossen oder zum Teil vorverdaut ist, ist es natürlich dann im Banzen für die Mikroorganismen schon besser verfügbar. Schneller und, mhm, oder besser. Ja. Das heißt, es geht dann weg von, wenn man es mit Kraftfutter vergleichen würde, eher weg von einem typischen Körnermais hin zu einem Getreide wie Gerste oder Tritikale,
die eben
relativ
Stärke,
schnell verfügbar sind.
Genau. Relativ rascher Banzen-pH-Wertabfall nach der Fütterung.
Genau.
Also Banzenübersäuerung ist da dann das Thema.
Das könnte da ein Thema werden. Mhm. Und deswegen wäre es wichtig, wenn man als Betrieb ist, der sich für Silomais füttert, dass man vielleicht während der Fütterungsdauer des Silomais auch die Kraftfuttermischung
Zusammensetzung
geringfügig anpasst. Das heißt, im Herbst kann man vielleicht ein bisschen mehr von Getreidekomponenten füttern, weil der Silomais oder das Silomaiskorn relativ langsam verfügbar ist.
Also Weizen, Gerste, Tritikale.
Ja, genau. Ja. Und im Frühjahr sollen wir vielleicht den Körnermaisanteil im Kraftfutter etwas erhöhen
weil der beständigere Stärke hat.
Der ist beständiger, genau.
Okay. Wenn man jetzt sind wir ein bisschen bei der Stärke angelangt. Wie schaut es mit den Mineralstoffgehalten aus in Silomais?
Genau, der Silomais ist eigentlich vom Mineralstoffgehalt ziemlich niedrig. Also es ist eines der Futtermittel, die was den niedrigsten Mineralstoffgehalt haben.
Okay.
Also deswegen ist wichtig, wenn man Silomais füttert, dass man auf eine adäquate Mineralstoffversorgung achtet. Also es ist jetzt, man kann beim Silomais nicht sagen, okay, es ist ein Element besonders wenig drinnen. Es ist generell wenig, egal ob Calcium, Phosphor, Spurenelemente. Das heißt, man müsste auch mit der Mineralstoffergänzung deswegen noch ein bisschen in die Höhe
gehen. Braucht es wahrscheinlich auch die Rationsberechnung oder sicherlich auch, weil das erkenne ich nicht in den Milchinhaltsstoffen, das erkenne ich auch nicht am nächsten Tag schon, sondern das macht langfristige Probleme.
Genau.
Das heißt, man kann den Bäuerinnen und Bauern schon mitgeben, wenn Silomais mehr eingebaut wird, Rationsberechnung durchführen und man wird auch mehr Mineralstoffergänzung brauchen, weil einfach im Vergleich zu einer Grassilage, einer Luzerne, Feldfutter und so weiter wesentlich weniger drinnen ist.
Genau, genau. Besonders im Vergleich zu den Kleearten. Die Kleearten sind oder kleereiche Silagen haben eher ein bisschen mehr Mineralstoffe im Vergleich zu einer dauergrünen Silage und vor allem im Vergleich zu den Kleearten ist deutlich weniger. Also wenn ich zuvor viel Feldfutter gefüttert habe, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr darauf achten. Also und gewisse Mineralstoffe, weiß man, sind ja extrem wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel über Calcium redet, Calcium groß, gerade bei Hochleistungskühen, die haben einen enormen Calciumbedarf, weil Calcium ist ein wichtiger Bestandteil der Milch. Und wenn da eine Kuh 40 bis 50 Liter Milch gibt, dann hat die einen enormen Calciumbedarf. Und wenn in der Maissilage wenig drinnen ist, dann muss ich das eben über Mineralstoffergänzung ausgleichen. Mhm. Und da rede ich dann schon mal von, 30 bis 40 Decker am Tag, was man da braucht. Gerade bei Hochleistungskühen.
Okay, ja, das sind natürlich extrem hohe Zahlen, die man an sich bei einer Grünlandration so natürlich überhaupt nicht hat.
Ja, das ist stark leistungsabhängig. Ich meine, wenn es rein jetzt um Kalzium geht, könnte man vielleicht auch Futterkalk dazu füttern.
Ja.
Aber wie gesagt, am besten ist sich das einmal anhand einer Rationsberechnung anzuschauen. Da sieht man dann gut, Mineralstoffmischung natürlich ist das teuerste, was man hat. Da sind alle Spurenelemente drinnen, etc., Vitamine natürlich auch. Billiger wäre Futterkalk, wenn es jetzt nur am Futterkalk liegt, kann man vielleicht der Futterkalk ergänzen statt der Mineralstoffmischung. Aber wie gesagt, am besten eine Rationsberechnung machen, dann sieht man das recht gut, was fehlt.
Jetzt Georg, es wird ja wärmer. Das heißt, im Sommer Maissilage vorzulegen, einzubauen, Futterhygiene, jetzt bin ich ein bisschen bei diesem, das muss man schon auch bedenken, dass Maissilage ein gewisses Nacherwärmungsrisiko hat im Silo und danach am Futtertisch, was ist da so deine Empfehlung oder was soll man da aufpassen?
Ja, ich sage mal, das eine ist, schon bei der Ernte sollte man achten, dass man möglichst im optimalen Trockenmassebereich ist.
Das
also
ist
wir sagen, optimaler Trockenmassebereich für Maissilage sagen wir irgendwo zwischen 32% und 36%. Also das kann man natürlich am Feld schwer beurteilen, aber das ist typischerweise diese Teigreife. Das heißt, wenn man das Korn nimmt und anritzt, dann soll es teigig sein. Mhm. Milchig wäre eher zu früh, da fehlt man die Energie. Mhm. Wenn es schon mehlig wird, dann ist es zu spät. Und das Problem ist jetzt weniger das Korn, aber eher die Restpflanze. Und die Restpflanze entwickelt sich parallel zum Korn und die Restpflanze wird immer trockener und auch schwerer verdaulich.
Das kommt heißt, dazu. Die Ligninenlagerung nimmt zu, also es verholzt stärker, oder? Kann man das so sagen?
Es verholzt stärker, es geht auch die Verdaulichkeit zurück, was jetzt für das Tier grundsätzlich nicht gut ist, weil es schlechter verwertbar ist, die Maissilage. Aber was auch kommt, je mehr Lignin, umso schlechter verdichtbar ist die Maissilage am Futterstock.
Okay.
Und dann kann schon mal sein, dass die Dichte vom Futterstock nicht so gut ist. Mhm. Das erhöht natürlich einmal das Risiko generell für Fehlgärungen oder dann auch für Nacherwärmung. Und das Zweite, was man dann natürlich auch achten muss bei der Entnahme, dass man ausreichend Vorschub hat. Okay. Das heißt, es reicht nicht, jeden Tag im Sommer 10 cm wegzunehmen von Silo, sondern man muss da schon einen guten Vorschub zusammenbringen, sagen wir optimalerweise einen halben Meter oder sogar mehr, damit man eben die Nacherwärmung vermeidet. Weil Nacherwärmung geschieht immer direkt hinter dem Anschnitt.
Okay.
Und es ist halt dann auch so, das heißt, eigentlich wäre wichtig, die Größe des Silos auf die Größe des Viehbestands abzustimmen.
Dass ich jeden Tag richtig entnehme. Und gerade im Sommer ist das ganz, ganz wichtig.
Genau, gerade im Sommer. Im Winter ist weniger das Problem, weil die Mikroben sind natürlich, also das ist ja im Prinzip ein mikrobieller Prozess, der da stattfindet, und die sind natürlich temperatursensibel. Ich sage mal, unter 10 bis 15 Grad wird man da keine Probleme haben. Das heißt, im Winter, Spätherbst, im frühen Frühjahr sollte da kein Problem sein mit Nacherwärmung. Aber gerade im Sommer, wenn es dann warm wird, wenn die Temperaturen steigen, dann fangen die Mikroorganismen an zu arbeiten und dann kriegt man eben die Probleme.
Okay. Wenn man jetzt ein bisschen von der Akzeptanz des Maises in der Ration, wie fressen das die Tiere gern? Ist Maisilage ein Futter, auf das sie sich stürzen, oder wie ist da so deine Erfahrung?
Also grundsätzlich würde ich sagen, Maissilage ist ein Futtermittel, das die Tiere sehr gern fressen. Also natürlich, es ist energiereich. Es muss natürlich gut siliert sein. Das heißt, es muss auch die Gärqualität stimmen. Unter Gärqualität verstehen wir die Zusammensetzung der Gärsäuren in der Silage drinnen. Also da gibt es Säuren, die den Tieren gut schmecken oder die neutral schmecken, wie Milchsäure, Essigsäure zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Säuren, die dann Buttersäure ist zwar in der Maissilage jetzt nicht das große Thema, das hat man eher bei den Grassilagen. Wenn man natürlich mehr von dem drinnen hat, dann sinkt die Akzeptanz. Aber grundsätzlich wird es recht gern gefressen, ja.
Okay. Wenn wir jetzt Maissilage einsetzen im Laktationsverlauf, wie geht es da mit Maissilage, große Mengen, Ende der Laktation, Trockenstehzeit?
Ja, da muss man aufpassen. Also am Beginn der Laktation ist sehr gut, weil die Kuh braucht viel Energie und die Maissilage hat viel Energie. Da ist die Maissilage ja super Futtermittel.
Das wäre auch, wenn wir vor dem Abkalbetermin sind, war es praktisch günstig, wenn man vor der Abkalbung die letzten 2-3 Wochen schon ein bisschen Maissilage in die Ration einbaut, oder?
Genau. Das ist auch wichtig, dass sie da das Verdauungssystem umstellen kann. Also man fängt schon 2-3 Wochen vorher an und dann passt es mir recht gut. Je länger die Laktation aber dauert, umso eher sollte man mit der Maissilage ein bisschen zurückgehen, damit die Kühe nicht verfetten. Weil Verfetten ist insofern ganz schlecht, weil Verfettung täuscht noch der Abkalbung vor, dass die Kuh eh genug Energiereserven hat.
Sie
gibt viel Milch, sie frisst wenig und dann kommt es zu dieser Stoffwechselstörung Ketose.
Ja.
Und Ketose kann ein ziemlicher Teufelskreis werden, kann Fruchtbarkeitsstörungen als Folge haben oder auch andere Stoffwechselstörungen, also das sollte man vermeiden. Deswegen grob bei spätlaktierende Kühe und bei Trockensteher mit der Maissilage zurückgehen, wenn es möglich ist. Und was auch wichtig wäre, regelmäßig die Kühe im Stall zu beobachten, einmal durchzugehen. Es gibt einen ganz einfachen Griff am Sitzbeinhöcker, das ist rechts und links vom Schwanz. Mhm. Wenn man da einmal draufgreift und schaut, da kann man die Verfettung der Tiere recht gut beurteilen. Also neben natürlich, man kann es anschauen, dann sieht man es auch gleich, aber anhand dieses Griffes sieht man recht gut, ob es verfettet sind oder nicht. Und wenn man da drauf kommt, okay, sie sind verfettet, dann sollte man nach Möglichkeit den Energiegehalt der Ration reduzieren. Es kann sein, dass man mit Energiekraftfutter zurückgeht, wenn man Energiekraftfutter in der Ration hat, oder ansonsten nach Möglichkeit den Maissilageanteil in der Ration reduzieren.
Das heißt, die Milchinhaltsstoffe sagen uns viel, es sagt uns auch die Kuh sehr viel, wenn man ihr zuschaut, beim Wiederkauen zum Beispiel kann man ja auch zuschauen, wie viel Bissen eine Kuh durchführt pro Bolus, wenn sie wiederkaut. Wenn das sehr niedrig wird, ist auch ein Hinweis auf Strukturmangel. Und man kann natürlich muss die Körperkondition im Auge behalten. Jetzt, da gehen wir vielleicht ein bisschen von der Maissilage mal weg. In den letzten Jahren, aus unterschiedlichen Gründen, Maiswurzelbohrer und so weiter, hat sich die Hirse in Österreich begonnen, ein bisschen zu entwickeln, und die Bäuerinnen und Bauern fangen sehr oft bei uns an, wie schaut es mit Hirse aus? Und du hast dich in deiner Doktorarbeit sehr stark mit der Hirse auch beschäftigt. Was kannst du uns zur Hirse sagen? Jetzt ganz Pflanzenhirse reden wir jetzt, oder?
Genau, wir reden jetzt von der Ganzpflanzenhirse. Also Hirse grundsätzlich ist eine Pflanze, die dem Mais ähnlich ist, also vom Wuchs. Ist auch eine hochwüchsige Pflanze, schaut eigentlich von der Restpflanze komplett gleich aus wie der Mais, nur hat es keinen Kolben, sondern oben auf der Pflanze eine Rispe. Also von dem her könnte man meinen, sie könnte ein guter Ersatz sein für den Mais. Wir haben uns das dann genauer angeschaut, wie schaut es da aus, haben dann einen Versuch gemacht mit verschiedenen Sorten und halt geschaut, wie sich das Ganze auf den Futterwert auswirkt. Vielleicht eine zweite Sache noch. Du hast gesagt, einerseits ist weniger anfällig gegen Maiswurzelbohrer und dann ein zweiter großer Vorteil ist, dass sie deutlich weniger Wasser braucht als der Mais.
Noch weniger
Wasser, ja. Mhm. Also man kann davon ausgehen, dass der Wasserbedarf, sagen wir mal jetzt, um ungefähr 200 Liter pro Quadratmeter während der Vegetationsperiode geringer ist. Okay. Also man sagt, so, wenn man weniger als 500 Liter Niederschlag in der Vegetationsperiode hat, dann wird Hirse besser als Mais.
Okay.
Also es klingt jetzt 500 Liter, klingt eh viel,
ja.
Aber gerade in östlichen Regionen, in Österreich, hat man das oft nicht. Und auch wenn man sagt, okay, man hat einen Jahresniederschlag bei uns von 1000 mm, dann sagt man, okay, 500 mm im Sommer, das kriegt man locker zusammen. Aber es ist ja tendenziell so, dass der Niederschlag im Sommer deutlich höher ist als im Winter. Der Winterniederschlag macht ja nicht viel aus. Mhm. Das heißt, 500 mm im Sommer, das ist bald einmal was zu erreichen. Also ich sage, in unserer Region, im Enster, im alpinen Raum sowieso, im Voralpenraum wahrscheinlich auch noch, aber in Regionen, wo es dann
pannonisches
halt pannonisches Klima,
Kärnten
da,
teilweise ein bisschen im Süden.
Kärnten vielleicht, da kriegst du dann schon Probleme.
Und da kann man dann die Hirse ein bisschen zum Tragen. Und wie ist jetzt der Futterwert der Hirse?
Der Futterwert der Hirse ist leider nicht so gut, als wie beim Silomais. Also wir haben uns das angeschaut. Eins vielleicht noch vorweg, es gibt bei Hirse auch sehr unterschiedliche Sortentypen. Es gibt sehr hochwüchsige Hirsen, die nennt man Biomasse-Hirsen, die verwendet man hauptsächlich für Biogasproduktion. Die haben einfach viel Pflanzenmasse und wenig Kerndl.
Okay.
Also die sind vom Futterwert uninteressant, sind fast so wie Stroh.
Okay.
Dann gibt es Silohirsen und dann gibt es noch Körnerhirsen.
Okay.
Die Körnerhirsen sind eigentlich typischerweise für Kornproduktion, die kann man dreschen.
Niedrig wachsend eher,
Eher niedrig wachsend, die werden gerade einmal 1,5 Meter hoch und sind eigentlich eher für die Kornproduktion, kann man Körnerhirse machen, so wie Körnermais. Und dann gibt es noch zwischendrin die Silohirsen.
Mhm.
Wir haben aber in dem Versuch probiert, alle Sortentypen zu silieren und haben gesehen, die Körnerhirsen sind vom Ertrag gar nicht so viel schlechter als die Silohirsen, obwohl es um einen Meter niedriger sind im Wuchs, aber sie haben deutlich mehr Körner. Und vom Energiegehalt waren sie auch besser als die Silohirsen, weil sie mehr Körner gehabt haben. Und deswegen, bei den Körnerhirsen sind wir im Energiegehalt, so sagen wir mal, 1 Megajoule umsetzbare Energie, das sind 0,6 Megajoule Nel niedriger als wie beim Silomais.
Also wenn der Silomais bei 6,4 liegt,
dann liegt
Megajoule Nel, dann ist die 5,8, 5,9 so herum.
Ja, eher, ich würde sagen, zwischen 5,5 und 5,8, also 1 bis 1,5, also ich rede schon fast eher mit dem eher als wie von Nel.
Ja.
bei Nel wären wir halt so, sagen wir, 0,6 bis maximal 1 Megajoule Nel niedriger. Also es gibt da natürlich auch immer Spannweiten. Eins vielleicht auch ganz wichtig dazu gesagt, wir haben das in einem tatsächlichen Verdauungsversuch untersucht.
Ja.
Und das ist das Beste, was man machen kann. Oft einmal bei Laborergebnissen, was man kriegt, das wird anhand von Kalkulationen berechnet, die was teilweise für die Hirse nicht so gut passen.
Okay.
Also man darf sich da oft nicht täuschen lassen. Oft einmal schaut es aus, man kriegt ein Ergebnis für Mais mit 6,5 Megajoule Nel und die Hirse hat 6,3. Das ist aber noch nicht so zuverlässig, muss man ehrlicherweise
das heißt,
sagen.
Man muss jetzt fairerweise schon sagen, die Hirse ist keine Rakete im Energie. Gehalt. Wie schaut es mit dem Eiweißgehalt aus?
Der Eiweißgehalt ist dafür etwas höher. Also
okay.
Man kann bei der Hirse, also wir haben gesagt, beim Mais sind wir bei 7-8% Prozent Rohprotein. Bei der Hirse sind wir so, sage ich mal, zwischen 8% und 10%, grob gesagt. Also
okay. In
unserem Versuch war es so, wir waren um ungefähr 2% höher als
okay.
wie beim Mais.
Also verschiebt sich ein bisschen in Richtung Eiweiß.
Ja.
Jetzt der Silierbarkeit, Akzeptanz der Tiere, was habt ihr da so festgestellt?
Ja, also man muss sagen, wir haben in dem Fall jetzt keinen großen Fütterungsversuch mit Rinder gemacht, sondern nur einen Verdauungsversuch.
Mhm.
Aber diese kornreichen Hirsesorten sind sehr gern gefressen worden. Also
okay.
Das war kein Problem von der
muss
Akzeptanz.
Muss ich da die Kerntel anschlagen? Oder
das ist ganz wichtig. Die Hirsekörner sind deutlich kleiner als wie die Maiskörner. Also sie sind gerade einmal so, was weiß ich, 3-4 mm groß und da ist wichtig bei der Erntetechnik von Silomais, oder sagen wir, man kann grundsätzlich die Erntetechnik von Silomais verwenden,
nutzen, ja.
Genau, aber man muss sehr gut auf diesen Kornaufschluss achten. Das heißt, man muss die Kräcker vielleicht, also die Häckselwerkzeuge, ja, vom Häcksler noch ein bisschen feiner einstellen, damit diese Körner auch aufgeschlossen werden. Weil wir haben genauso wie beim Mais gesehen, wenn die nicht aufgeknackt sind, gehen die unverdaut durch.
Also das ist da das gleiche Thema.
Okay. Das ist das gleiche Thema, ja. Mhm. Also es gibt zwar schon so ein paar Untersuchungen oder ein paar Meinungen, wo man sagt, okay, die Hirseschale ist vielleicht eher verdaulich als wie die Maisschale, aber wir haben schon gesehen, dass wir einiges an unverdauten Körnern im Kot gefunden haben, bei den Schafen oder bei den Hammeln. Okay. Also das ist schon ein bisschen ein Problem bei der Hirse, was man haben kann. Ja.
Aber Silierbarkeit ist gegeben? Also
Silierbarkeit ist grundsätzlich gut, ja.
Akzeptanz wird natürlich nicht die Rakete sein, oder? Wenn ein bisschen, wenn sie strukturreicher ist, oder im Vergleich zum Mais ein bisschen tiefer, würde
ja,
ich es einschätzen. Oder?
Also wir haben Erfahrungen, das war das Projekt, was wir damals gemacht haben, war in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Steiermark, war im Rahmen eines EIB-Projekts. Und da hat ein Kollege Karl Wurm von der Landwirtschaftskammer Steiermark, hat da Betriebe, Mastbetriebe betreut, die eben Hirse eingemischt haben in die Rationen. Und von ihm kann ich so als Erfahrung weitergeben, man kann Mais-Silage nicht 1:1 ersetzen durch Hirse-Silage, aber man kann mal sagen, so 30-50% der Mais-Silage kann man schon durch Hirse ersetzen und das wird auch gerne gefressen.
Und es gibt man sozusagen als Betrieb in der trockenen Region ein bisschen ein zusätzliches Backup im Ertrag,
genau,
oder?
Genau.
Und es bringt da in die Regionen ein bisschen mehr Vielfalt wieder hinein und das ist ja auch günstig jetzt für den Boden, für die Schadwirkungen, Maiswurzelbohrer und so weiter, oder?
Ja, genau. Also natürlich ist gut, wenn man Fruchtfolgeglied hat und im Hinblick auf die Trockenheit ist es eine Risikominimierung.
Okay.
Das heißt, wenn ich jetzt einerseits mehrere Flächen habe und ich weiß, eine Fläche ist vielleicht ein bisschen trockenheitsgefährdeter als die anderen Flächen, dann baue ich da vielleicht verstärkt Hirse an.
Okay.
Oder wenn ich halt generell ein trockenes Jahr habe, dann habe ich halt beim Mais vielleicht nicht eine gute Qualität oder auch vielleicht weniger Ertrag. Mhm. Der Mais kann unter beiden leiden und die Hirse ist aber vielleicht da noch gut.
Das ist mein Backup sozusagen.
Das ist der Backup, genau. Ja. Ich kann dann schon natürlich in dem Anteil der Hirse ein bisschen variieren. Also ich habe jetzt einmal gesagt, bis zu 50% funktioniert auf jeden Fall. Das sind immer so Zahlen. Also wenn man wahrscheinlich einmal auf 60% aufgeht, wird es vielleicht auch noch gehen. Also man muss da auch viel überprobieren versuchen. Also bei Hirse weiß man gerade im europäischen Raum noch ziemlich wenig, aber ich sage, es kann eine Alternative sein. Aber wie wir immer schon gesagt haben, der Energiegehalt ist niedriger, der Strukturgehalt ist höher. Ich muss das dann halt dementsprechend ausgleichen. Mit Energiekraftfutter, damit ich auf die gleichen Leistungen komme.
Georg, und jetzt schwenken wir noch zum Schluss, würde ich sagen.
Darf ich eins noch zur Hirse sagen? Das ist mir vielleicht auch noch wichtig, gerade für die Praxis. Eins ist bei der Was den Erntezeitpunkt betrifft, muss man bei der Hirse auch aufpassen. Grundsätzlich würde ich das gleiche empfehlen wie beim Mais. Also man kann auch das Korn hernehmen und anschauen, wenn es teigig ist, dann sollte man es ernten. Und was aber ist, das Erntefenster bei Hirse ist dort deutlich enger. Das heißt, diese Abreife des Korns funktioniert deutlich schneller wie beim Mais. Und was bei der Hirse ist, die Körner fallen recht schnell aus, wenn sie reif sind.
Okay.
Das heißt, die Pflanze ist natürlich interessiert daran, dass die Körner in den Boden kommen, damit sie im nächsten Jahr wieder austreiben. Und deswegen darf man da ja nicht zu spät werden bei der Hirse. Wir haben das Problem bei uns, da wir es gehabt, weil durch die mechanische Belastung beim Häckseln kann dann sein, die Pflanze wird geschnitten, die wird umgedrückt und dann kann es sein, dass während dem Umdrücken Körner ausfallen und dann geht man natürlich, darunter leidet natürlich der Energiegehalt.
Okay.
Also bei der Hirse ja aufpassen, dass sie nicht zu spät ernten. Also wenn sie teigig ist, muss sie schnellstens weg.
Jetzt kommen wir zum letzten Thema, vielleicht, dass wir noch ein bisschen anrennen will. Du hast ja sehr stark, oder ihr habt Versuche gemacht mit Zwischenfruchtanbau, um einfach die Vegetationsperiode optimal zu nutzen, die Winterfeuchte besser zu verwerten. Was kannst du uns da zum Schluss jetzt noch ein bisschen mitgeben aus den Erfahrungen? Es ist ja Richtung Grünrocken gegangen und so weiter.
Ja, also dieses Trockenheitsproblem, was wir haben, ist ja ein großes Problem und es wird immer größer werden. Das heißt, wir müssen uns Alternativen überlegen, wie können wir trotzdem genügend Grundfutter für unsere Wiederkäuer bereitstellen. Und gerade in Regionen wie im Ennstal sind wir ein bisschen beschränkt in den Möglichkeiten, weil es gibt Ackerbau, Ackerbau ist aber eher untergeordnet. Und wenn Ackerbau gemacht wird, dann hauptsächlich Silomais auf Silomais, abwechselnd mit Kleegras. Und ich sage mal, da hat sich jetzt in den ersten Jahren bei uns schon bewährt, zwischen zweimal Silomais ein Grüngetreide anzubauen, zum Beispiel Grünrocken, Grüngerste, ist im Ertrag ziemlich gut. Okay. Wir waren da, es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber so ungefähr bei 3 bis 6 Tonnen Trockenmasse pro Hektar.
Bei einem da reden Schnitt. Wir jetzt vom Herbstanbau und im das Frühling ernten.
Genau, oder? Das wird im Herbst direkt noch Silomais angebaut.
Okay.
Also sobald der Silomais geerntet ist, mache ich Bodenbearbeitung, da ja, vielleicht Schlägeln und dann Minimalbodenbearbeitung könnte schon reichen. Und dann baue ich ein Grüngetreide an. Und dieses Grüngetreide wird dann im Frühjahr vor dem nächsten Silomaisanbau geerntet. Also ich mähe das dann ganz normal mit dem Mähwerk. Optimalerweise bevor oder rund um den Zeitpunkt, wo die Rispe beginnt rauszuschieben.
Okay.
Also das wäre der optimale
Im
Zeitpunkt.
Rispenschieben,
also am Beginn des Rispenschiebens.
Ja. Ja.
Also die Rispe ist dann noch nicht da. Also das ist auch der Unterschied zu einer Ganzpflanzensilage. Also Grünrocken ist nicht Ganzpflanzensilage. Es gibt Rocken-Ganzpflanzensilage. Ja. Ganz was anderes. Und das ist dann eben ganz ähnlich wie eine Grassilage, auch vom Futterwert her. Das Einzige, was man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man es ausreichend anmelken kann.
Weil es relativ feucht ist, oder?
Es ist natürlich relativ feucht und man hat, jetzt sage ich mal, in unserer Region wäre das optimalerweise Ende April, Anfang Mai. Man hat dann noch nicht die hohen Temperaturen. Und da kann schon sein, dass man mal 2, 3 Tage braucht, bis das dementsprechend angewelkt ist. Weil was kann sonst das Problem sein? Ich mache sonst recht nasse Silagen. Also wir haben da im ersten Jahr mal Probleme gehabt, dass wir zwischen 20% und 25% Trockenmasse gehalten haben.
Sickersaftverluste einmal.
Für Sickersaftverluste. Und noch nasse Silagen fördern die Buttersäuregärung. Und Buttersäure haben wir vorher schon kurz angesprochen. Also riecht unangenehm und buttersäurereiche Silagen werden von den Kühen nicht so gerne gefressen, als wie gut vergärte Silagen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, also da braucht man vielleicht schon mehr als wie nur diesen üblichen einen Tag anmelken, wie bei den Grassilagen. Und es ist, was vielleicht auch noch dazu kommt, wenn man ein gutes Jahr hat, dann hat man dann, wie gesagt, einen richtig guten Ertrag. Also man kann 5 Tonnen Trockenmasse
zusätzlich ernten praktisch.
Das hat man zusätzlich an Ernte und dann hat man natürlich auch viel Futter am Feld. Also diese Futterschicht oder diese Futtermatte, die liegt, ist ja dementsprechend dick. Und da reicht halt ein Tag anmelken nicht.
Okay.
Also da braucht es fast 2 Tage und man braucht halt ein schönes Wetter, das ist halt der Nachte. Es kann sein, dass sich der Silomaisanbau dann ein bisschen, vielleicht 1, 2 Wochen hinausschiebt. Dann muss man halt vielleicht von der Reifezahl ein bisschen runtergehen, ein bisschen frühreifere Sorten nehmen. Aber in der Regel macht es, auch wenn man die gleiche Sorte nimmt, macht es dann vielleicht beim Erntetermin ein paar Tage im September aus, was man später ist.
Also man muss ja dazu sagen, man hat dann eine Winterbegrünung eingebaut, die ja Wurzeln bringen für den Boden, wo ja der Bodenqualität was Gutes tue. Langfristig sozusagen Humus, stabilisierender Effekt, und Humus ist ja gerade wieder wichtig, um den Boden klimafit zu machen, oder?
Ja, das ist das eine, der Humus, und was wir im ersten Jahr, wenn wir es gemacht haben, auch sehr gut beobachtet haben, ist, wir haben ein Feld gehabt, dort haben wir Grüngetreide angebaut und gegenüber auf der anderen Straßenseite ist ein Feld gewesen, das was brach gelegen ist über den Winter.
Ja, ja.
Und damals war ein trockenes Frühjahr. Und da hat man beim brach gelegenen Feld so richtig schön gesehen, wie die Trockenrisse waren. Und das Feld, wo das Grüngetreide gestanden ist, der Boden war feucht. Und das ist natürlich auch gerade, wenn man ein trockenes Frühjahr hat, schützt der Bewuchs auf Austrocknung. Eins muss man halt vielleicht mit beachten, das haben wir heuer ein bisschen beobachtet, man muss vielleicht auch trotzdem die Zwischenfrucht ein bisschen düngen, beziehungsweise mit der Düngung vom Silomaisanbau oder zum Mais nach oben gehen, weil natürlich schon die Zwischenfrucht an Nährstoffe entzieht.
Ja.
Also das muss man schon mit bedenken.
Gut, Georg, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch mit dir. Liebe Bäuerinnen und Bauern, Sie haben gesehen, man muss auch da im System denken. Wir haben es heute relativ stark aus der tierischen Seite uns angeschaut, Mais-Silage in der Fütterung. Natürlich muss es dann auch in der Fruchtfolge dementsprechend gut umgesetzt werden. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie bei einem der weiteren Podcasts, die wir aufnehmen oder die wir schon aufgenommen haben, wieder unser Gast sind, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Raumberg, Knopfenstein.